Wir haben heute Abend einen, wie ich finde, sehr spannenden Text, der den Ausführungen von Rainer Wirz zugrunde liegt. Und zwar steht er in den Endzeitreden des Matthäus bzw. Jesus bei Matthäus, Kapitel 25, die Verse 31 bis 46. Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, danke, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen. Danke für diesen Text, der uns aufrüttelt, vielleicht auch ratlos sein lässt. Und wir sind deshalb sehr darauf angewiesen, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit leitet. Und so bitten wir dich für Rainer Wirz. Wir bitten für uns, dass wir es verstehen, was er durch deinen Geist uns zu sagen hat. Herr, erbarme dich über uns und hilf uns. Und dort, wo jetzt dein Wort in aller Welt verkündigt wird, da bitten wir dich, dass es zum Segen wird für Menschen und dass sie gestärkt, getröstet, ermahnt, korrigiert werden. Und so bitten wir dich, tu dein Werk, das du tun willst, zu deiner Ehre und uns zur Ermahnung, zum Trost, zum Heil. Hab herzlichen Dank. Amen.
Ich weiß nicht, wie geschichtsfest Sie sind, aber vielleicht wissen Sie, dass 1918 in Deutschland eine totale Schocksituation im Herbst war, am Ende des Ersten Weltkriegs, weil die Deutschen völlig falsch informiert über die Frontsituation waren und sie dachten immer, sie stehen kurz vor dem Sieg. Und dann gab es die Offenbarung, wir haben den Krieg verloren. Das war ein riesiger Schock, weil die Medien das eben nicht berichtet haben. Die oberste Heeresleitung, Ludendorff in Person, haben auch das Parlament immer etwas im Unklaren gelassen. Also man blickt nicht durch. Und das ist ja heute in dieser sich immer schneller drehenden Weltsituation noch schwieriger. Was stimmt eigentlich, was stimmt nicht? Was berichten die Medien, was berichten die Medien nicht? Und selbst wenn man sich aus mehreren Quellen informiert, weiß man immer noch nicht ganz genau, wie es ist. Aber wir haben das Wort Gottes und insbesondere das prophetische Wort, das Licht, Durchblick und Orientierung geben will. Fürs eigene Leben, fürs Gemeindeleben, für Israel und für die ganze Welt. Wer durchblicken möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob Sie eifrige Zeitungsleser sind, nimmt ja immer mehr ab, immer mehr digital und da wird dann auch nur noch quer gelesen oder Headlines. Aber interessiert Sie die Zeitung von vor ein paar Tagen? Eigentlich nicht, da merkt man schon, was für eine kurze Halbwertszeit solche Informationen haben. Das ist ja schon total uninteressant, das ist ja die Zeitung von letzter Woche. Aber Gottes Wort ist aktuell, hochaktuell, es spricht persönlich in unser Leben, gibt Licht und Orientierung und auch in die Zeit. Und Jesus, der will gerade am Abend seines Lebens über den Abend der Weltgeschichte reden, kurz vor seiner Wiederkunft. Er hat mit seiner provokanten Frage und seiner provokanten Feststellung, er hat nicht gefragt, sondern er hat festgestellt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, geradezu die Frage provoziert, wann wird das sein? Ich lese uns noch einmal den Eingang aus der Endzeitrede gemäß Matthäus. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, also die waren stolz, seht ihr das alles? Amen, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ist auch klar, die waren ja sowieso in der Erwartung, dass das Reich Gottes durch den Messias jetzt hereinbrechen wird. Und stattdessen sagt er, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das Haus Gottes wird völlig zugrunde gehen, was dann im Jahr 70 auch geschehen ist. Und deswegen haben die Jünger sofort nachgefragt. Und als sie auf dem Ölberg saßen, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für die Vollendung des Zeitalters. Das Ende der Welt ist falsch übersetzt. Das Ende der Welt ist nicht da, wenn Jesus kommt, sondern das Ende der gegenwärtigen Weltzeit, das Ende der Welt, das geht noch sehr lange und das ist dann auch nur ein Hinübergehen in eine neue Wirklichkeit. Also völlig falsches Bild. Es ist ja immer so, wenn man in irgendeinen Bibeltext hineinspricht, und springt, dann braucht man eigentlich den Kontext. Also die Endzeitrede Jesu hat den Sinn. Jesus bereitet seine Jünger in seinen Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, auf die Zeit vor, wo er beim Vater ist, wo der Geist gekommen sein wird, bis er wiederkommt. Abschiedsreden, ja? Zubereitung der Jüngerschaft. Und er gibt natürlich auch Licht und Orientierung, wie die Zeitverhältnisse sein werden, kurz bevor er kommt. Er spricht von Zeichen der Zeit. Wenn wir mal die letzte Woche anschauen, die letzte Woche, in der Woche, in der er gekreuzigt wurde, die Pesachwoche, das Fest der Erstlinge, das dann dort auch begonnen hat, dann scheint es so gewesen zu sein, dass am Sonntag der letzten Woche, am Freitag war die Kreuzigung, ich bleibe bei der alten Auslegung, ich weiß, dass da manche Mühe damit haben, aber für mich kriege ich das ineinander. Dann war am Sonntag der Einzug mit dem Esel, Sacharja 9, Vers 9, dem Füllen eines Esels, die Palmzweige, die Hosianna-Rufe, die dann am Freitag, am frühen Morgen in Kreuzigin umgeschlagen sind. Am Sonntag geht er dann am Abend zurück, er hat wohl nicht in Jerusalem übernachtet, sondern nach Bethanien vielleicht, zu Martha, Maria und Lazarus, war ja kurz zuvor die Auferweckung des Lazarus, oder auch an den Ölberg, um dort zu übernachten. Am Montag verflucht er auf dem Weg den Feigenbaum und dann kommt er am Dienstag zum letzten Mal in den Tempelbereich, spricht die Gleichnisse, die Parabeln vom Weinberg, von der königlichen Hochzeit. Königliche Hochzeit, da gibt's ja welche, die eingeladen waren, aber nicht gekommen sind. Das war ja die Situation. Er war ja der Einladende, er war der Bräutigam und er ist der Bräutigam, aber die Hochzeitsgäste wollen nicht kommen. Faule Ausreden. Mal von abgesehen, das heißt geschichtlich, dass auf einer Linie des Reiches läuft, aber kann man das ja auch übertragen auf die Gemeindesituation. Der eine, der musste mit der Viehwirtschaft was machen, der nächste hatte ein Immobilienproblem und so weiter. Und da gibt's so in Lukas 8 im Gleichnis vom vierfachen Wortsamen dann die dritte Gruppe, die für mich die Wiedergeborenen sind, die aber keine Frucht bringen, weil sie die Sorgen des Lebensunterhaltes, die ersticken im Dornenbeispiel, dass die Saat Frucht bringen kann. Während die vierte Gruppe, die bringt 30, 60, 100-fältige Frucht. Also das ist ein Problem, man gehört dazu, aber man lässt es nicht entfalten. Das können wir also auch im übertragenen Sinn. Und dann kommt der Dienstag, ich habe schon gesagt, er verlässt das gerichtsreife Jerusalem am Abend, zieht aus. Der Herr kommt plötzlich zu seinem Tempel, heißt es bei den Propheten. Das war der Fall, sie haben ihn aber nicht erkannt, im Gegenteil, sie haben ihn sogar abgelehnt und als Gotteslästerer bezeichnet, als falschen Propheten, als falschen Messias. Und nun auf dem Weg vom Weggehen kommt er über den Ölberg, setzt sich hin und dort geschieht dann die Endzeitrede, diese Orientierungsrede, diese Rede, die wachrütteln soll, die Rede, die Licht geben soll. Das ist also sehr wichtig und diese Rede besteht zu zwei Drittel aus Gleichnissen. Aber wir kennen ja alle immer diese Zeichen, wir haben vor etlichen Jahren habe ich die ganze Endzeitrede mal ausgelegt, dann mit den Erdbeben, den Kriegen. Ich sage immer, mit was beginnt eigentlich die Endzeitrede? Das ist wie beim Immobilienhändler. Was ist das Wichtigste bei einer Immobilie? Kennen Sie die drei wichtigsten Gründe? Das ist ein Grund, Peter. Zweiter Grund, auch Lage. Dritter Grund, auch Lage. Lage, Lage, Lage. Was ist der Start der Endzeitmahnungen? Warnung vor Verführung, Verführung, Verführung und erst dann Verfolgung. Und in dieser Abfall- und Verführungszeit sind wir verstärkt hineingekommen. Wir haben heute Morgen in unserem Seminar auch darüber gesprochen, wie Paulus in seinem letzten Brief, in seinem Testament besondere Warnungen ausspricht und mahnt, besonders an der göttlichen Offenbarungsurkunde, dem Wort Gottes festzuhalten. Sonst verliert man sich. Also hier gibt er Licht und Orientierung und zwei Drittel davon sind Parabeln, die es mit dem Wachsein, mit dem, wenn der Herr verzieht, nicht anfangen ein Lotterleben zu führen, nicht geistig die Züge schleifen zu lassen, seine Mitknechte zu schlagen, also die Liebe erkaltet in den vielen, heißt es an anderer Stelle. Aber er nennt natürlich im ersten Drittel auch diese Kennzeichen, Erdbeben, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Pandemien und all diese Dinge. Und wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, dass das wirklich eine Zunahme jetzt auf unsere Zeit hin ist, was natürlich auch an der Zunahme der Weltbevölkerung liegt und an der Verdichtung in den Städten. Also jetzt dann, so ist diese Parabel von den Schafen und Böcken einzuordnen. Ich gehe jetzt nicht auf die Problematik ein, dass diese Endzeitrede nach Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, sind ja drei unterschiedliche Versionen uns überliefert. Das sind keine Widersprüche, sondern Ergänzungen. Gibt ja im Strafprozess die Regel, wenn die Zeugen in ihren Aussagen völlig übereinstimmen, dann ist die Aussage abgesprochen und getürkt. Weil die Lebenswirklichkeit lehrt, dass Menschen, die auch dasselbe beobachten und sehen, es unterschiedlich schildern. Der eine, der weiß, dass der Wagen war rot, der nächste weiß, das war ein Glatzköpfiger, der da sitzt, das hat der andere gar nicht mitbekommen und so. Also da gibt es immer gewisse Dinge, die der andere nicht schildert. Und wenn es genau immer gleich ist, übrigens, falls Sie doch mal in die Verlegenheit kommen als Polizeihauptkommissar, jemand kriminaltechnisch befragen zu müssen. Wenn er immer genau gleich erzählt, dann hat er es gelernt. Also auch er selber muss variieren bei jeder Erzählung. Kriegen wir auch noch praktisch kostenlos eine Schulung vom Landeskriminalamt. Also das ist ganz normal, dass die unterschiedlichen Aspekte mal von der Führung und Leitung und Inspiration durch den Geist Gottes abgesehen, der natürlich auch bestimmte Schwerpunkte bei den einzelnen Evangelien setzt. Matthäus, der König der Juden, Markus, der Knecht Gottes, Lukas, des Menschensohn. Aber davon abgesehen bezieht sich die Endzeitrede auf das erste Jahrhundert, Zerstörung des Tempels, Römer und all sowas, aber nur bestimmte Teile. Und vor allem, ich sage es mal, aufs 21. Jahrhundert, 20. 21. Jahrhundert. Und manchmal ist es ein bisschen unklar. Und manchmal gilt es auch für beide. Ja? Also da Vorerfüllung, erstes Jahrhundert, Enderfüllung oder Vollerfüllung. Wir haben jetzt ganz am Ende als letzten Teil der Endzeitrede das Gericht über Schafe und Böcke. Und ist ja ganz klar, hier sitzen lauter Schafe und Böcke und die, die genug Gutes tun, das sind die Schafe und die genug Schlechtes tun, das sind die Böcke. Und das ist, was ich Ihnen noch sagen wollte. Ja, Sie lachen, aber ich meine, die meisten, oder naja, die meisten weiß ich nicht, bei uns vielleicht nicht, aber das ist doch gängig, dass das einfach so ausgelegt wird. Reiß dich am Riemen, mach was Gutes, sei auch für die anderen da, dann kommst du ins Gottesreich. Und leb nicht nur für dich, sonst bist du draußen. Andere, die ein bisschen klarer sehen und sagen, ja, man ist durch den Glauben gerechtfertigt, die haben trotzdem Mühe. Wo bin ich denn bei diesem Gericht? Was soll denn das? Wer sind denn Schafe und Böcke? Wer ist denn der Richter? Und wann ist denn das? Und das ist dann natürlich auch bei Offenbarung 20, was wir nächsten Mittwoch betrachten, besonders der Fall am großen weißen Thron, wo ja alle auferstehen müssen und vor diesem auf dem Thron sitzen erscheinen müssen, da ist immer die Frage. Und da geht es dann aus meiner Sicht drunter und drüber in der Auslegung. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man bei anderen sagt, es geht drunter und drüber, weil es impliziert ja immer, man selber hätte etwas mehr Licht. Ja, also muss man mal sehr zurückhaltend sagen, aber ich glaube, dass dieses alles auf die Gemeinde beziehen, das ist total falsch. Das ist total falsch. Ich kann nicht die Bibel irgendwie aufschlagen an irgendeiner Stelle und da wird was von einem Menschen gesagt und dann nehme ich das so, als gehört es gerade zur Gemeinde. Punkt. Gerade dieser Tage habe ich eine Ausarbeitung aus den Brüdergemeinden gelesen. Ich will jetzt nicht sagen, um was es ging. Und da wird dann eben auch darauf hingewiesen, dass wir in den Evangelien noch nicht, jedenfalls noch nicht vollständig, vielleicht auch noch größtenteils nicht, das lasse ich mal ein Stück weit auf, in der Gemeindezeit sind. Andererseits, Johannes Pflaum hat es richtig dargestellt, blickt Jesus natürlich prophetisch schon in die Gemeindezeit hinein. Er spricht ja schon von seinem Weggang und von Schafen einer anderen Herde und all diese Dinge. Also schauen wir uns mal das mit den einfachen Grundfragen an. Wann? Wer ist der Richter? Wer wird gerichtet? Was ist der Gerichtsmaßstab? Wer sind die geringsten Brüder? Schafe und Böcke, Lohn und Strafe. Also richtig strukturiert, wie das halt für einen guten deutschen Ex-Beamten sich gehört. Da weiß man am Schluss, was er vermutlich sagen wollte. Ich will es mal hoffen. Also wann? Gut, das ergibt sich ja schon aus dem Kontext. Da fängt schon an, Entschuldigung, dass wir dasselbe jetzt schon seit Jahrzehnten immer wieder sagen, Kontext, Kontext, Kontext. Ich kann nicht in irgendeinen Text springen und den dann losgelöst von dem umliegenden Text und Geschehen auslegen. Der Kontext ist die von mir gerade benannte Rede für den Abend der Weltzeit vor dem Kommen Jesu, für die sogenannte letzte Zeit, die Endzeit. Also, das, was dort geschildert wird, dieses Gericht in diesem letzten Wiederkunftsgleichnis, betrifft die Zeit beim zweiten Kommen Jesu, mithin von uns aus gesehen in der Zukunft. Das war noch nicht, das wird erst noch sein. Und es hängt mit der Herrlichkeitserscheinung, der Epiphanie seiner Parousie, der Herrlichkeitserscheinung seiner Wiederkunft zusammen, als Sohn des Menschen, dann wird das Gericht über Schafe und Böcke stattfinden. Er kommt als Menschensohn. Wenn aber der Sohn des Menschen, das ist nach Daniel 7, Vers 13 fortfolgende, der die ewige Herrschaft aus der Hand des Alten, des Vaters, des Altehrwürdigen empfangen wird, er kommt mit Wolken des Himmels, das ist die Schechina. Wir haben schon mal über die Schechina gesprochen. Und wissen Sie, wer die neue Schechina ist? Das sind wir. Der Leib, der ihn umgibt als Herrlichkeit. Schechina, das sind die Vollendeten. Okay, aber das nur am Rande. Also, wann? Wenn der Herr kommt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also, damit ist auch schon die zweite Frage relativ einfach beantwortet. Ich meine, das waren jetzt auch nicht große Geheimnisse, die zwei Dinge. Wer ist der Richter? Das ist der Sohn. Der Sohn sagt in seinen Erdentagen, Johannes 5, Vers 22, der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren. Wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Wieder haben wir ein Geheimnis der Dreieinheit. Sohn und Vater, Subsidiarität, also Ober- und Unterordnung, Heiliger Geist, aber doch der eine Gott. Und wir kommen immer an unsere Grenzen mit der Vorstellung. Aber wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater. Einheit. Aber der Vater hat dem Sohn alles Gericht übergeben, weil das Gericht eine ganz wichtige Funktion hat im Heilsplan Gottes. Das Gericht ist sehr, sehr wichtig. Und das kann man nicht irgendjemand übertragen, sondern das macht Gott selber durch seinen Sohn. Es war vom Judentum her klar, vom alten Bund, Sünden vergeben kann nur Gott. Und Jesus macht seine Richterstellung schon geltend dadurch, dass er sagt, etwa Lukas 5,20, er sah ihren Glauben und dann sagt der Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie wissen, wie es weitergeht. Da haben die sich aufgeregt. Wie kann dieser Bauhandwerker aus Nazareth, dieser mit den Schwielen vielleicht noch an den Händen von seiner Arbeit in Sepphoris, wie kann der einem anderen die Sünden vergeben? Er nimmt damit für sich in Anspruch, er ist selber Gott. Wie bei den Ich-Bin-Worten. Wer kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott? Und so geht's dann dort auch weiter. Die schriftgelehrten Pharisäer fingen an zu überlegen, sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Ja, warum Gotteslästerungen? Er sagt doch nur, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, weil nur Gott Sünden vergeben kann. So sagen sie es auch, wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Wir kommen zur dritten Frage, wer wird gerichtet? Schafe und Böcke, steht ja da. Es geht offensichtlich um Völker, nicht um die Gemeinde. Die Gemeinde kommt in diesem Gericht auch vor, aber nicht als Schafe und Böcke. Also wenn Sie heute Abend rausgehen und sagen, ich habe gelernt, ich soll ein Guttäter sein und in diesem Sinn ein Schaf, dann habe ich schlecht gepredigt. Oh, es sei denn, Sie sagen, der hat es zwar anders gesagt, aber der kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich weiß es besser oder ich weiß es anders. Es geht nicht um die Gemeinde. Es ist immer wieder erschreckend, wie viele Geschwister einfach nicht klar sehen, was ihr Heil betrifft. Jesus sagt, wer an mich glaubt oder wer an den glaubt, den der Vater gesandt hat, der hat das ewige Leben, das göttliche Leben. Und er kommt nicht mehr in ein Verdammungsgericht. Aus, vorbei, gerecht gesprochen. Ein Gerechter muss in dem Sinn nicht mehr vor Gericht. Er sieht uns, wie der den Sohn sieht. Jetzt mögen Sie sagen, aber du selber hast doch vor kurzer Zeit über 1. Korinther 3 gesprochen. Beim Richtstuhl Christi geht es nicht mehr um Verdammnis und um Heil, sondern es geht um Beurteilung dessen, was im Licht Bestand hat, was gebaut worden ist, was in der Gnade geworden sein kann. Das ist kein Verdammungsgericht, sondern ein Beurteilungsgericht. Da gibt es zwar auch Beschämung, aber man geht nicht verloren. 1. Korinther 3, da geht es gar nicht mehr um Heil. Da ist man schon gerettet. Die Frage ist nur, was hat man sich die Gnade auswirken lassen bei der Rettung. Aber hier geht es ja um Zugang zum Reich. denn die Böcke kriegen keinen Zugang, die Schafe sehr wohl. Also es geht nicht um die Gemeinde, vielleicht sagen Sie schon daneben, da gehe ich mal, da kann der Rest auch nicht richtig sein, aber das ist sehr wichtig und es erstaunt mich immer wieder, wie wenig auch Glaubende hier Klarheit haben und dann über 70-Jährige, 30, 40, 50 Jahre im Glauben Seiende zu dir kommen in die Seelsorge und sagen, sie haben einfach keine Gewissheit. Sie sind sich nicht sicher, ob es reicht. Und die Antwort ist immer, es reicht nicht. Es reicht nie. Es hat auch noch nie gereicht und es wird auch nie reichen. Aber durch Christus, er ist unser Heil und unsere Rettung und unsere Gerechtigkeit. Wir sind hier ja am Eingang des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, das durch den wiederkommenden Herrn aufgerichtet wird. Und er wird, so heißt es in Vers 32, vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, also offensichtlich die Überlebenden der apokalyptischen Gerichte. Das werden, ich will keine Zahlen nennen, aber es werden nicht so viele sein. Wir haben Gerichtsabschnitte, da stirbt ein Drittel der Menschheit. Wir haben Gerichtsabschnitte, da stirbt ein Viertel der Menschheit. So viel Mathematik haben wir noch drauf. Das ist die Hälfte schon mal, die zwei Gerichtsabschnitte. Da gibt es aber noch ganz andere Dinge. Also wie viele Menschen tatsächlich am Ende noch leben werden, wenn die Zornschalen über die Erde gegangen sind, weiß ich nicht. Aber es wird Überlebende geben und die werden vor diesem Richtstuhl erscheinen müssen. Es ist nicht das sogenannte jüngste Gericht. Es ist sowieso, also wenn du alle Begriffe ineinander wirfst, und da war die Kirche jetzt gar nicht unschuldig, bei den Reformatoren, da schrumpfte die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen immer mehr zusammen. Bei Calvin, da war es dann das jüngste Gericht, an dem Tag geschieht alles auf einmal. Da gibt es überhaupt keine Ausdifferenzierung, also die würden sowas gar nicht mitmachen, ja. Aber wir hier auf der Lahö meinen, auch stehend auf dem schwäbischen Pietismus, stehend auf mittelalterlichen Auslegungen, stehend, also ich denke, man kann die Linie bis zu den Aposteln verfolgen, gab es immer, wenn auch nur sehr wenig, glauben, dass hier sehr wohl von der Schrift differiert wird. Und wenn jetzt diese gegenwärtige böse Weltzeit zu Ende gekommen ist, wie geht die eigentlich zu Ende? Na logisch, alle Menschen werden Christen. Nee. Wird des Menschen so einen Glauben finden, wenn er zurückkommt? Wenig. Das heißt, aufs Ganze gesehen geht die Welt in den Keller. Dann kommt der Herr und richtet das Reich auf. Das ist jetzt hier, da endet mein Pult. Das Reich ist neben dem Pult. 1000 Jahre. 1000 Jahre Friedensreich. Israel ist zum Glauben gekommen. Israel ist das Priestervolk auf Erden. Nach den 1000 Jahren wird der Teufel, der 1000 Jahre gebunden ist, nochmal freigelassen werden. Feuer Gottes fällt vom Himmel, weil sie gegen die heilige Stadt ziehen. Dann kommen neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und auch da gibt es noch Prozesse. Wasser des Lebens, Blätter zur Therapie, zur Heilung der Nationen. Also das ist nicht so, dass man einfach sagen kann, also am Ende, da kommt der jüngste Tag, bumba batsch, und da findet alles auf einmal statt, Entrückung, Gericht, ewiges Leben und so weiter. Man muss schon differieren, sonst kommt man nicht klar. Also es gibt ein Gericht über die dann lebenden Völker noch. Es gibt, und da greife ich nächste Woche schon ein bisschen vor, am Ende des tausendjährigen Reichs, also ich bin wieder neben dem Pult, Sie sind ja voll dabei, gell, oder? Ja, klar, logisch. Das endet ja auch, da gibt es wieder ein Gericht, das ist das Gericht über alle Toten. Da heißt, das Meer gab die Toten wieder, der Hades gab die Toten wieder, der Feuersee gab die Toten wieder und all diese Dinge. Das ist das Gericht über die Toten. Am Anfang das Gericht über die Lebenden. Also die werden gerichtet. Vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Er wird sie scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Jetzt der Gerichtsmaßstab, die vierte Frage. Was ist der Gerichtsmaßstab? Könnt ja Sie fragen, Sie haben ja den Text auch wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gelesen. Was steht in unserem Text? Nicht, was sagt die Tradition oder was habe ich immer gemeint oder was habe ich reingelegt oder was habe ich überlegt. Was steht im Text, was der Maßstab ist? Sehr einfach. Das, was man den geringsten Brüdern Jesu getan hat oder nicht getan hat. Steht da irgendwas von Glaube? Nein. Steht da irgendwas von besonderer Beziehung zu Jesus? Nein, sogar das Gegenteil. Die kennen ihn gar nicht. Wann haben wir dir? Wir wissen ja gar nicht. Das, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er solidarisiert sich also mit den geringsten Brüdern. Wer das ist, das wird dann im Folgenden noch eine Frage sein. Hier wird nicht vom Glauben gesprochen, sondern von reiner Barmherzigkeit und Diakonie. Nicht mal auf der Glaubensbasis. Gerichtsmaßstab ist der Umgang mit den geringsten der Brüder Jesu. Was ihnen aus Barmherzigkeit getan, beziehungsweise aus Hartherzigkeit nicht getan wurde, wurde Jesus getan, beziehungsweise nicht getan. Im Text heißt es, mich hungerte, ihr gab mir zu essen, mich dürstete, ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und so weiter, nackt, krank, im Gefängnis, ihr kam zu mir. Selbst die Gerechten sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig? Die sagen nicht, naja, wir sind ja Glaubensmenschen, und da war es ja für uns absolut klar und unserem Glauben unvereinbar, dass andere Jesusleute oder Brüder, geringste Brüder Jesus, so leiden. Da mussten wir ja handeln. Steht hier nicht. Hier steht nur einfach, dass sie sich erbarmt haben. Und der König, der Richter, der Herr spricht, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Glaube spielt hier keine Rolle. Es geht nicht um eine Jesus-Beziehung. Es geht auch nicht darum, dass sie es bewusst um Jesu Willen getan hat. Das ist nur die Erklärung, die Jesus nachher gibt. Was ihr so getan habt, das habt ihr mir getan. Er sagt praktisch, so ähnlich wie wenn einer einen Prophet aufnimmt, bekommt eines Propheten Lohn. Das ist jetzt nicht ganz eine Parallele, aber der Mensch weiß ja auch nicht. Da steht ja nicht dran, dass er den Propheten alles bejaht oder so, sondern er nimmt ihn auf und damit einen Diener Gottes. Und damit hat er vor Gott eine andere Stellung wie einer, der sich verweigert. Es kommt natürlich die entscheidende Frage und die entscheidende Stelle, was sind jetzt die geringsten Brüder? Natürlich hat die Diakonie daran festgemacht, das sind die Armen, die Migranten, die Flüchtlinge, die Hungernden und so. Mal unter uns, das ist auch klar, dass Christen auch ein Herz haben oder Menschen auch ein Herz haben, vor allem wenn sie vom Geist Gottes, vom Geist Jesu bewegt werden für Leidende. Das ist absolut klar. Aber hier geht's nicht um die humanistische Variante, auch wenn das immer wieder gesagt wird, ja, die geringsten meiner Brüder, dafür müssen wir ein Herz haben. Es geht nicht generell um die Elenden, Armen und Unterdrückten dieser Welt. Der Ausleger Kurt Henning sagt, schon die exegetische Korrektheit, also wenn man richtig auslegt, also korrekt auslegt, würde es verbieten, einen durchgehend feststehenden Sinn eines Begriffes an einer einzigen Stelle willkürlich einen anderen Sinn nur deshalb zu unterlegen, weil man sich inzwischen allgemein an diese human-ideologisch motivierte Fehldeutung gewohnt hat. Verstanden? Er sagt, du kannst doch nicht einfach, weil du jetzt gern sagen willst, das ist aber ja so schön human und so liebevoll und so barmherzig und so diakonisch. Und dann sagen wir mal einfach, die geringsten Brüder, das sind alle Leidenden und Einsamen und Armen und Gefängnissitzenden, Unrechtleidenden. Das sagt er. Das ist, so kann man die Schrift nicht auslegen. Und dann fährt er fort. Er spricht nur vom deklamatorischen Pathos. Das heißt, es wird natürlich entsprechend dann noch, willst du etwa? Aber das lassen wir jetzt mal. Und dann sagt er, von Jesu geringsten Brüdern schon dann zu reden beginnt, wenn irgendein Mensch arm, hungrig, krank oder gefangen ist. Wobei über die christliche Selbstverständlichkeit an alle Notleidenden ohne Ansehen der Person diakonisch zu handeln kein Wort zu verlieren ist. Aber an dieser Stelle geht es um die biblische Klärung des Begriffes der geringsten meiner Brüder. Und das ist für mich, sind das Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben. Ich weiß schon, welche Frage sich jetzt gleich stellen wird. Eine Beziehung zu Jesus haben, mit denen er sich identifiziert. Es gibt also in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, es muss nicht nur die letzte 70. Jahrwoche sein, aber vor allem in den letzten Jahren, vor allem auch in den letzten 3,5 Jahren am Tag des Herrn, Menschen, die eine Jesusbeziehung haben. Und mit denen, und so wird der Jüngerbegriff und der geringste Bruder immer verstanden, wenn es nicht fleischlich, also Israeliten sind. Bruder ist immer im Neuen Testament der geistliche Bruder. Die Brüder Jesu sind Glaubende. Was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Und das erinnert ja ein bisschen an Apostelgeschichte 9, wie Saul von Tarsus vor Damaskus die Christen verfolgend unterwegs war, morden und Gericht drohend unterwegs. Und dann sagt Jesus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wieso dich? Erstmal, er erkennt ja dann Jesus, er ist doch der Herr, er ist auferstanden und so. Aber wenn du schon wirklich auferstanden bist und zur Rechten der himmlischen Majestät sitzt, ich verfolge doch nicht dich, sondern die Jünger, die des Weges sind. Aber da haben wir diese Identifikation. Wenn ich ihn nachher, und Gott behüte, auf den Zehen trete, dann sagen sie ja hier oben auch nicht, was juckt mich, ist ja nur mein Zeh. Da werden sie dann schon merken, auch da oben, dass sie zusammengehören. Vom Kopf bis zum Zeh. Einheit. Und das ist so. Alles, was ihr ihnen tut, tut ihr mir. Israel wird in der Zeit ja wohl schon eine Neuzeugung erlebt haben. Denn wenn dieses Gericht stattfindet, dann ist ja die Drangsal Jakobs schon über diese Erde gegangen und am Ende der Drangsal Jakobs kommt Israel zum Glauben. Und da heißt es, Römer 11, 25, 26, und ganz Israel wird gerettet werden. Und es tut mir immer weh, wenn dann Ausleger sagen, ja, und ganz Israel, das sind die dann Lebenden. Ja, wo wäre da das Zentralwunder der Gnade, der Erbarmung und der Auserwählung Gottes und seine Berufung sind unbereubar und all die Dinge, die da ausgeführt werden, das gilt doch heute schon. Wer glaubt, der kommt nie ins Gericht. Nein, ganz Israel ist ganz Israel, da bin ich überzeugt, auch durch Totenauferstehung. Ein Zentralwunder. Aber die Gemeinde, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was sie am meisten bewegt, wenn sie das jetzt so gehört haben, die Gemeinde wird nach meinem Verständnis auch schon entrückt sein. Also wenn sie heute gläubig sind an den Herrn Jesus, sind sie zur Sohnschaft, zur Sohnessetzung berufen und gehören dem Christus und sind eins mit ihm. Er in uns wie in ihm. Christus in uns, das Hoffnungsgut der Herrlichkeit. Und die Gemeinde wird entrückt werden. Wann die nun genau sein wird, ob das unbedingt vor der Jahrwoche sein muss oder es auch Mitte der Jahrwoche sein kann. Ich habe ja darüber schon mal gesprochen, können Sie nachhören, die verschiedenen Entrückungsmodelle, was spricht dafür, was spricht dagegen. Eins ist jedenfalls klar, die Gemeinde ist da, zumindest am Schluss auch schon nicht mehr da. Aber und jetzt, und das braucht man zum Verständnis dieses Textes, berichtet uns die Offenbarung, dass es die ganze Zeit hindurch, auch nach der Entrückung, Zeugen Jesu auf Erden geben wird. Die Gemeinde ist eben nicht die einzige Gruppe, die zum Glauben kommt. Die sind jetzt dran. Aber in der Offenbarung wird zum Beispiel berichtet von 12 mal 12.000. Mathematisch begabt, wie wir sind, 144.000. Es wird berichtet von einem männlichen Sohn, den der Teufel verschlingen will, Offenbarung 12, der dann zu Gott hin entrückt wird. Es wird von Märtyrern berichtet, die der ersten Auferstehung teilhaftig sind. Bei ihnen heißt noch ausdrücklich, sie haben nicht angenommen das Mahlzeichen, das Charagma, und sie haben nicht angebetet das Tier. Deswegen sind sie enthauptet worden. Sie werden teilhaftig, glückselig, wer teilhaftig ist, der ersten Auferstehung. Er wird mit dem Christus herrschen und regieren für 1000 Jahre. Das ist nicht die Gemeinde. Also, langes Thema. Norbert Rose macht ja gerade die Offenbarung. Ich habe es auch vor 10 Jahren mal durchgehend ausgelegt. Und dann können Sie sich schon freuen, wenn Norbert jetzt an die Kapitel 20 kommt. Da gibt es die ganze Endzeit hindurch zunehmend sogar von Israel, aber auch in den Nationen Menschen, die zum Glauben kommen, etwa durch das Wirken der zwei Zeugen, die nicht unbedingt zur Gemeinde gehören. Ich weiß schon, dass manche da ein Problem haben. so zu differenzieren. Für die muss alles, was irgendwie und irgendwann zum Glauben kommt, Gemeinde sein. Das ist aber nicht so. Wir sind nicht teilhaftig der ersten Auferstehung. Wir werden vorher entrückt. Können Sie doch nachlesen, das ist doch ein Widerspruch. Und wir werden auch nicht mit Christus nur 1000 Jahre herrschen und regieren, sondern wir werden alle Zeit bei ihm sein. Also, wir halten fest, es gibt Verfolgte, insbesondere in den letzten Jahren dieser Weltzeit. Ich schließe nicht aus, dass die Gemeinde auch noch betroffen sein kann. Beispiel, die Hure Babylon formiert sich und verfolgt die Christen. Oder gibt es ja heute schon, also wir brauchen jetzt nicht immer nur von uns ausgehen, 2/3 der Christen werden ja schon verfolgt. Auch da gibt es ja jetzt schon Menschen, die sich erbarmen. Gibt es ja jetzt schon. Ja? Aber hier geht es dann insbesondere um die allerletzte Zeit, wo es immer auch noch Glaubende geben wird. Sie können die ganze Offenbarung durchgehen, immer wieder tauchen Menschen auf, die das Zeugnis Jesu haben. Offenbarung 12 am Ende heißt es, dass der Teufel die Israel verfolgt, im Bild der Sonnenfrau, und die übrigen, die das Zeugnis Jesu haben, gibt's noch, obwohl schon sehr spät ist in der 70. Jahrwoche. Und das, was sie ihnen getan haben, das rechnet Gott ihnen zu, als hätten sie es ihm getan. Und jetzt kommen wir zum Lohn und Strafe. Und dann verstehen wir auch, was Jesus anschließend sagt. Schafe und Böcke. Die Schafe zu Rechten sind also die, die sich über Glaubende, vor allem in der letzten Zeit, verfolgten Jesusleuten erbarmt haben. Und sie behandelt der Vater so, der Sohn so, als hätten sie es ihm getan. Und was ist ihr Lohn? Mal ein bisschen strenger gucken. Sind sie alle abgetaucht, eingeschlafen oder abgehängt? Was ist der Lohn? Sie dürfen eingehen ins Reich und haben im 1000-jährigen Reich die Chance, Jesus zu erkennen. Bis dahin haben sie ja nicht mal den Namen gekannt. Wann haben wir dir? Wussten ja nichts von Jesus. Die Gnade, die sie bekommen, ist nicht, dass sie wie die Gemeinde bereits heute göttliches Leben empfangen, bewusst zu Christus gehören, dem Herrn dienen, sondern die Gnade, die sie empfangen, weil Gott ihnen das zurechnet, was sie an Barmherzigkeit getan hat, ist, dass sie ins Reich eingehen dürfen. Es gibt also Überlebende, die dann als Bürger ins Reich eingehen dürfen. In der ersten Stufe des Reiches Gottes gibt es nicht nur den König und seinen Leib, gibt es nicht nur die Braut, da gibt es auch Bürger, Völker. Sacharja 14 sagt, dass ganze Völker nach Jerusalem ziehen werden, müssen auch einmal im Jahr. Und selbiges Volk, das nicht nach Jerusalem zieht, über selbiges Volk wird es dann ein Jahr lang nicht regnen. Also es gibt Völker, es gibt unerneuerte Völker, es gibt Völker, die zum Glauben kommen. Da ist jede Menge los im Millennium. Und wir sind dabei, und jetzt noch die Frage, ja, wo sind wir eigentlich? Na, der Herr sagt doch, mir ist alles Gericht übergeben, aber wer ist als sein Leib mitbeteiligt als Richter? Das sind wir. Wisset ihr nicht, dass ihr Menschen und Engel richten werdet und die Welt? Das heißt, beim Gericht über Schafe und Böcke, da kann Jesus nicht nur sagen, das sind auch geringste meiner Brüder und das habe ich aus ihnen gemacht, sondern er kann auch Aufgaben verteilen und wird es auch tun. Ich nehme das ganz ernst. Also die Schafe sind die Barmherzigen, die ihr Herz weich werden lassen haben. Also das ist, wenn man so will, eine erste Öffnung für die Gnade. Es ist noch kein Durchdringen zum Glauben, aber es ist ein Raum geben dem Geist Gottes im Weichwerden. Das Gegenstück ist, er verhärtete sein Herz. Also auf der ganz menschlichen Ebene gibt es auch noch Riesenunterschiede zwischen Nichtglauben und Glauben. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch Menschen, die sich erbarmen, die eine Mutter, die noch wirklich Mutter ist und so weiter. Und da gibt es auch das Gegenteil und so weiter. Die Böcke leben für sich und die einen bekommen den Eingang ins Reich. Dann wird der König, so heißt es Vers 34, zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann gehen sie nun in ein zeitalterlanges Leben. Ich würde hier bewusst nicht ewiges Leben übersetzen. Das ist die Stufe für mich wie Adam und Eva. Und sie haben die Chance, in diesem Königreichszeitalter weiterzukommen. Also nicht, dass sie sich hinaufarbeiten müssen, sondern dass sie den erkennen, der das Heil für alle ist. Es wird Menschen geben, die sind nicht gläubig. Es gibt im Millennium sogar noch Sünder. Die werden allerdings, wenn die Sünde schwer genug ist, den nächsten Tag nicht erleben. Also sie wird gleichgerecht werden. Und die Strafe für die Unbarmherzigen, die sich auf dieser ganz geringen Stufe nicht mal da dem Geist Gottes mit seiner Wirkung geöffnet haben, die gehen in das göttliche Qualitätsfeuer, so will ich es mal, ohne jetzt weiter zu auszulegen, erklären. Also ganz klar, es gibt eine Scheidung, es gibt einen Unterschied. Glaube spielt hier keine Rolle. Und wir müssen dieses Gericht, das Gericht über Schafe und Böcke, das zu Beginn des Reiches Gottes, der ersten Stufe des Reiches Gottes, im Millennium stattfindet, klar unterscheiden vom Selbstgericht des Richtstuhls, 2. Korinther 5 und 1. Korinther 11, also Selbstgericht und Gericht dann vor Gott in Klärungsfragen, und vom allgemeinen Weltgericht am Ende des Millenniums, Offenbarung 20. Okay? Trotzdem hat der Text uns ja was zu sagen. Man merkt ja, wo Gottes Herz schlägt. Er freut sich über die, die sich erbarmen. Er freut sich über ein weiches Herz. Er freut sich über die, die an der Not und Elend anderen nicht vorübergehen. Man sagt ja schon, der hat ein kaltes Herz. Der hat ein kaltes Herz. Und jetzt losgelöst von allem, ich will ein Schaf sein, weil das stimmt ja nicht. Ich bin ja kein Schaf, sondern ich bin ja vielleicht so wie ein Schaf. Ja gut, lassen wir das. Ein Kind Gottes, eine ganz andere Ebene. Ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Leib Christi, zur Gemeinde. Ich will nicht ein Schaf im Sinne von Matthäus 25 werden. Und trotzdem zeigt mir ja diese Schriftstelle, wie Gott ist. Gott ist gnädig und barmherzig und hat Mitleid und erbarmt sich der Elenden und der Leidenden. Gott richtet einmal Israel und sagt, ich sage es mit meinen Worten, ich muss es machen, ich muss ein hartes Gericht an dir verüben, aber im Verborgenen werde ich weinen. Im Verborgenen werde ich weinen. Das ist die Art Gottes. Man könnte jetzt sagen, ja, aber das ist doch irgendwie billig, da so einen Becher Wasser geben, jemanden besuchen. Naja, Gott erwartet keine Titanenarbeit. Das ist die unterste Stufe. Aber vielleicht ist es auch mehr, als wir jetzt denken. Schauen Sie mal, wenn Sie im Dritten Reich am KZ Dachau geklopft hätten und gesagt hätten, sie wollten mal die armen Juden besuchen und haben ihnen Butterbrot mitgebracht, da wissen Sie, was ihnen unter Umständen geblüht hätte. Sie wären gleich noch mit Insasse geworden, ohne Butterbrot. Also ich will das nur sagen, es ist auch eine Verfolgungszeit. Es sind ganz einfache kleine Dinge, aber sie sind eventuell, jedenfalls zur bestimmten Zeit, mit großem Risiko verbunden. Corrie ten Boom, wir haben heute Morgen kurz über sie gesprochen, ihre Schwester Betsy und den Vater, die haben ja nichts Böses getan, im Gegenteil, die haben die Verfolgten des Naziregimes in Holland versteckt, haben ihnen geholfen und sind darüber ins KZ gekommen. Also, wir waren bei der Parallele, heute schon, bricht den Hungrigen das Brot. Denken wir an unsere Geschwister in Nordkorea, haben wir ein Herz für Leidende, auch in unseren Reihen. Wie schön ist, wenn jemand Solidarität übt. Dass du ganz allein in einer Sache stehst und dich von allen vergessen meinst und dann kommt jemand und wenn er auch nichts machen kann und nur den Arm um dich legt und sagt, Mensch, was musst du durchmachen, komm, wir beten gemeinsam, oder? Verstehen Sie, es muss gar nicht. Ein weiches Herz. Und sein Herz wurde weich. Ich hoffe nicht, dass Sie ein hartes Herz haben. Und dass Sie Ihr Herz nicht erweichen können. Sondern dass Sie noch weinen können mit den Weinenden. empathiefähig sind und nicht durch die Härte der Zeit dem allgemeinen Trend der Lieblosigkeit und der Gesetzlosigkeit verfallen. Ich will schließen, indem ich sage, die Schrift warnt auch in der Endzeitrede, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Früher habe ich immer gedacht, ja, in der Welt wird es kalt. Aber da steht, das göttliche Lieben in der Gemeinde wird es hart, rau und kalt. Und ein bisschen was haben wir schon die letzten Jahre gemerkt. Wenn du da nicht die richtige Meinung, egal in welche Richtung hattest, dann konntest du sehr einsam werden, jedenfalls von bestimmten Leuten her. Und der Herr sagt, ihr sollt einander annehmen, wie ich euch angenommen habe. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch liebe. Ihr sollt euch vergeben und gnädig sein, wie ich euch vergebe und gnädig bin. Das ist das Herz Christi. Wir wollen beten. Ja, Vater, du hast ein gewaltiges Programm und wir danken dir, dass du Step by Step und Schritt für Schritt die Dinge umsetzen wirst, dass es bei dir nicht einfach ein Schwarz-Weiß-Denken gibt, Klappe auf, Affe tot, sondern dass du einen jeden führst, wie es letztendlich gut ist, auch wenn es ins Gericht geht. Und du mögest uns schenken, losgelöst jetzt auch von diesem Gericht über Schafe und Böcke, dass wir ein Herz Christi, ein Herz des Erbarmens, des Mitleidens, der Liebe, der Empathie haben, dass wir an der Not und am Elend der anderen nicht einfach vorbeigehen, sondern das verwirklichen, was du in deinem Wort auch sagst, leidet ein Glied, so leiden alle Glieder. Und nun weißt du um die Elenden, besonders in unserer Mitte, die Verzagten, die Einsamen. Herr Jesus, danke, dass du in Sonderheit ein Gott der Witwen und Waisen, der Elenden und Einsamen bist. Dass wir uns auch von deinem Geist bewegen lassen dürfen, gerade auf solche Menschen zu. Ein Wort des Trostes, ein Wort des Zuspruchs, ein Wort der Liebe, eine Freundlichkeit, ein Blick, einen Gruß. Gib uns Augen, die sehen und Herzen, die mitfühlen in deiner Liebe. Amen.